Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Das Kosa-Kartell. Unser heutiges Thema: I want to be in the Panama. Everything free in Panama. You want to drive with the Panama. Kanal, this is really good Panama. Kennt ihr den Moderator Özcan? Er macht jetzt hier einen Podcast. Oh ja. Und dann erzählt er euch was von Sachen, die wohl keiner auf dieser Welt mag. I like to be in the Panama. Ein Meisterwerk. Wisst ihr, nach solchen Aufnahmen lege ich mich zurück in mein Bett und denke mir: Bro, you got it, man. You're awesome. You're one and only. Meine Hoffnung ist ja, dass ich durch meinen Podcast hier bei RTL Plus irgendwann aufsteigen kann und vielleicht bei Temptation Island mitmache als Verführer. Oh, das wäre ein Traum. 2 Wochen einfach nur in der Sonne liegen und nichts tun. Temptation. Ich sitze hier wieder in meinem Ankleidezimmer. Ich habe mir jetzt mein Aufnahmezentrum ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe jetzt so einen kleinen Hocker, den normalerweise meine Frau benutzt, um bei dem Schrank oben hinzukommen. Und ja, ich habe mir so einen Schwenkarm geholt, wo man das Mikro, wie bei diesen Radiosendern, und habe den jetzt an so ein Ikea-Brett dran gemacht von unserem Schrank. Und die Schublade ist jetzt so gesehen der Ort, auf dem mein Monitor steht. Also alles professionell bei diesem Podcast. Man braucht alles. Ich schaue gerade direkt auf meinen Pyjama, den ich einfach ausgezogen und irgendwo hingelegt habe. Besser kann es nicht laufen. So sehen Tatorte aus, Leute. Ich will halt richtig im Leben drin sein. Versteht ihr, nicht so steril, Büro hier, alles perfekt. Nein, das bringt's nicht. Ich brauche the real life. So, jetzt habe ich wieder sehr viel geredet, ohne irgendeine Aussage. Und ich sage es jetzt nochmal, willkommen bei Kosa-Kartell, dem Podcast, in dem ich Özcan Kosa euch zeige, dass Weltgeschichte manchmal klingt wie ein Comedy-Special. Nur mit mehr Opfern und schlechteren Entscheidungen. Heute, in unserer Folge, geht es um ein Bauwerk, das so groß, so strategisch und politisch brisant und wichtig ist, dass Donald Trump kurz die Luft anhält. Es geht um den Panama-Kanal. Und wir klären heute, warum der Panama-Kanal fast gescheitert wäre, wie er die größte Firmenpleite des 19. Jahrhunderts ausgelöst hat, warum er nicht in Nicaragua liegt und was zum Teufel Goethe damit zu tun hat. Haltet euch fest, nicht anschnallen. Also wenn ihr im Auto seid, anschnallen oder angeschnallt lassen. Hier kommt die Geschichte des Panama-Kanals. So, jetzt muss ich erstmal meine Blätter zurechtmachen hier, von denen ich ablese wie ein Nachrichtensprecher ohne Kamera. Der Panama-Kanal ist heute ein höchststrategischer Punkt der Weltwirtschaft. Er verbindet die 2 größten Ozeane der Welt, den Pazifik und den Atlantik. Jedes Jahr wird er von mehr als 14.000 Schiffen befahren, die mehrere 100 Millionen Tonnen Fracht transportieren. Wir hier in Deutschland haben auch ein paar Kanäle. Zum Beispiel RTL. Boah, sorry, aber der ist so schlecht gewesen. Ich musste den gerade bringen. Natürlich haben wir auch ein paar richtige Kanäle. Okay, zum Beispiel den Oder-Havel-Kanal. Oder den Main-Donau-Kanal und den coolsten von allen, den Nord-Ostsee-Kanal. Das ist die meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Ja, ihr habt richtig gehört, dieses Meisterwerk liegt hier in Deutschland. Aber genug Nationalstolz und zurück zum Panama-Kanal. Er ist, wie gesagt, extrem strategisch und das hat Donald Trump sehr gut verstanden. Hoffentlich hört er nie vom Nord-Ostsee-Kanal. Ja, weil sonst ist er auch bald amerikanisch. Ein bisschen Politik muss doch sein.
The Panama Canal
is considered a vital national asset for the United States of America. Due to its critical role, American economy, the whole world economy, and also national security. The Panama Canal. Has anyone ever heard of the Panama Canal? Huh?
Übersetzt heißt das Ganze, der Panama-Kanal gilt aufgrund seiner entscheidenden Rolle in der amerikanischen Wirtschaft, der gesamten Weltwirtschaft und auch für die nationale Sicherheit als wichtiger nationaler Aktivposten für die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Panama-Kanal. Hat jemand schon einmal vom Panama-Kanal gehört? Hä? Doch was richtig interessant ist am Panama-Kanal, ist nicht nur seine strategische Bedeutung, sondern die Geschichte seines Baus. Der ist sogar fast gescheitert. Wie er die größte Firmenpleite des 19. Jahrhunderts verursachte, warum er überhaupt in Panama liegt und was Goethe damit zu tun hat, das alles hört ihr in dieser Folge von Cosa-Kartell. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts, also das 20. Jahrhundert ist die Zeit zwischen 1901 und 1999, für die, die in der Schule jetzt nicht so gut aufgepasst haben, bis zu dieser Zeit also mussten Schiffe, die aus dem Atlantik kamen, um Südamerika herum über Kap Horn fahren, um in den Pazifik zu gelangen. Und umgekehrt auch. Von New York nach San Francisco sind das 22.500 Kilometer. Und obwohl die beiden Städte nur 4.800 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt sind, ist es halt mit dem Schiff eine Riesenstrecke. Also auch mit dem Uber sehr, sehr teuer. Das ist nicht nur sehr lang, das ist auch gefährlich. Wo beide Ozeane aufeinandertreffen, ist es besonders schwer, die Schiffe zu steuern, weil es starke Winde gibt, Strömungen und immer wieder ganz plötzlich Stürme aufziehen. Die Idee, die Schifffahrt zu erleichtern und den Pazifik und den Atlantik durch einen Kanal in Zentralamerika miteinander zu verbinden, ist fast so alt wie die Eroberung Amerikas. Das erste Mal, dass von einem Kanal für Schiffe die Rede ist, war im Jahr 1534 und geht auf Karl V. zurück. Das ist einer der mächtigsten Herrscher der europäischen Geschichte gewesen. Der war auch Rapper, aber das wusste man damals noch nicht. Bei der Planung für den Kanal haben sich die Leute damals natürlich angesehen, wo ist es am praktischsten, wo komme ich am schnellsten zum Ziel. Und das ist natürlich logischerweise dort, wo am wenigsten Land zu durchgraben ist, um von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Und da gibt es genau eine Stelle, die sofort ins Auge fällt, wenn man mal auf die Weltkarte schaut. Das ist der Isthmus von Panama. Falls ihr nicht wisst, was ein Isthmus ist, also ich kann alle beruhigen, die das jetzt nicht wissen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich lese es hier gerade ab. Isthmus. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Isthmus, also um es zu beschreiben, das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ein Landstreifen, der zwei größere Landmassen verbindet, umgeben von Wasser. Hier in meinem Fall ist der Landstreifen, der Nord- und Südamerika verbindet, nur 50 Kilometer breit und liegt zwischen dem Pazifik und dem Atlantik. Ach Junge, jetzt haben wir nochmal was dazugelernt. Isthmus. Boah, irgendwann werde ich dieses Wort flexen. Bisschen in so einem Gespräch. Ja, das ist also der Isthmus vom Panama. Mhm. Und dann gucken mich alle erstmal an, die so, was hast du gesagt? Was für ein Mus? Apfelmus? Nee, das ist der Isthmus. Den kannst du auch essen. Lange bevor die europäischen Mächte in Amerika ankommen, gab es natürlich Wege durch die Landenge von Panama. Die waren damals schon Jahrhunderte alt und die wurden von indigenen Völkern benutzt, um von der Ost- zur Westküste zu kommen und andersrum. Die spanischen Eroberer lassen dann zwei dieser Wege ausbauen und deswegen werden aus den Fußwegen richtige Straßen aus Pflastersteinen. Auf diesen Straßen wird vor allem Gold transportiert, das die Spanier von Einheimischen und von Sklaven auf Eselsrücken wegbringen lassen. Danke, liebes Spanier. 1855 wird eine Eisenbahnstrecke gebaut. Damit können Waren schneller und effizienter von einer Küste zur anderen transportiert werden. Die Strecke ist 75 Kilometer lang und verläuft von Colón. Also ich habe jetzt mal Colón gesagt, aber Colón. Wahrscheinlich Colón, weil es ja so südamerikanisch ist. An der Pazifikküste nach Panama City an der Atlantikküste. Ähnlich wie der aktuelle Kanal. Sie ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst ihrer Zeit, die aber viele Arbeiter das Leben gekostet hat. Die Hälfte der Arbeiter soll während des Baus an tropischen Krankheiten verstorben sein. Es zeigt schon, mit welchen Herausforderungen die Baumeister des Kanals später konfrontiert werden. Konfrontiert. Ich hasse dieses Wort. Konfrontiert. Konfront. Warum haben wir das Wort nicht einfacher gestaltet? Weil es ist wirklich eine meiner größten Problemwörter, die ich habe. Konfrontiert. Warum haben wir das nicht Konfront genannt? Also dann würde der Satz jetzt so heißen, die Baumeister des Kanals später Konfront werden. Vorschlag an den Deutschen Literaturverband. Die Idee eines Kanals wird nie ganz aufgegeben. Es gibt immer wieder Versuche, aber alle scheitern, weil niemand die Technologie dafür hat. Wenn wir noch mal kurz ein Stück zurückgehen in der Geschichte, dann kommt auch die Idee auf, den Kanal durch Nicaragua zu bauen. Das schlägt Anfang des 19. Jahrhunderts zumindest Alexander von Humboldt vor, als er den amerikanischen Kontinent bereist. Und auch Goethe schreibt über diese Vision. Seiner Meinung nach braucht die Welt drei Kanäle. Tut mir leid, aber wenn man einen schlechten Gag macht, macht man ihn zweimal. Also, er sagt ja, man bräuchte drei Kanäle. Einen in Mittelamerika, einen vom Rhein in die Donau und einen zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer bei Suez in Ägypten. Kleiner Spoiler, inzwischen gibt es alle drei. Ein Mann wird Goethes Traum damals schon zumindest zum Teil wahr werden lassen. Der Franzose Ferdinand de Lesseps. Ich muss das mit diesem Dialekt machen, sonst kann ich das nicht richtig aussprechen. Der Franzose Ferdinand de Lesseps. Er wird als Le Grand Ingénieur bekannt, aber eigentlich ist er ein Diplomat. 1869 vollendet er den Suezkanal. Das reicht ihm dann aber nicht in seinem Lebenslauf sozusagen. Also Sky's the Limit oder The Canal is the Limit. Und deswegen ist der natürliche nächste Schritt für ihn, seinen Erfolg zu wiederholen und einen Kanal zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu bauen. Und das will er in Panama tun. Der hat schon ein bisschen Höhenflug. Das ist wie wenn du einen IKEA-Schrank zusammengebaut hast und danach denkst, okay, jetzt bin ich Architekt. Ich hab's geschafft, auf jeden Fall. Aber natürlich ist Frankreich nicht das einzige Land, das so einen Kanal bauen will. Das sind die riesigen wirtschaftlichen Interessen im Spiel. Denn wer den Kanal baut, kontrolliert ihn und kann für seine Benutzung hohe Zölle verlangen. Auch amerikanische Ingenieure befassen sich also mit dem Thema und die kommen wieder auf Nicaragua. Sie halten das Land für besser geeignet, weil dort dank eines großen Binnensees, dem Nicaragua-See, nur durch 20 Kilometer Land gegraben werden müsste. Zur Erinnerung, in Panama sind es 50 Kilometer und Nicaragua 20. Dazu kommt, dass es damals Spannungen zwischen den USA und Kolumbien gibt und Panama ist dieser Zeit kein unabhängiges Land, sondern Teil Kolumbiens. 1879 treffen sich 22 Länder auf einem großen Kongress in Paris, um darüber zu entscheiden, wo der Kanal letztendlich liegen soll. Präsident des Kongresses ist Ferdinand de Lesseps. Und er tut natürlich alles dafür, dass das Projekt in Panama, also sein Projekt, gewinnt. Und genau das passiert. Die Mehrheit stimmt für einen Kanal in Panama. Die Rechte, den Kanal zu bauen, bekommt die französische Kanalgesellschaft von Lesseps. Lesseps. Ja, ich liebe diesen Nachname. 1881 beginnen die Bauarbeiten und damit die Probleme. Lesseps, hier nochmal zur Erinnerung, ist kein Ingenieur, sondern ein Diplomat. Er hatte in Ägypten als Konsul gearbeitet und war mit der dortigen Lage vertraut. In Panama dagegen kennt er sich überhaupt nicht aus. Er besteht darauf, einen Kanal auf Meeresniveau ohne Schleusen zu bauen. Das Problem? Im Verlauf des Kanals sind Berge. Noch dazu befindet sich die niedrigste Stelle des Festlandes sowieso 84 Meter über dem Meeresspiegel, also viel höher als der Pazifik und der Atlantik. Damit der gesamte Kanal auf Meeresebene läuft, muss also richtig tief gebohrt werden. Und das ist natürlich richtig teuer und dauert. Lesseps hat noch ein Problem. Das tropische Klima. Es ist heiß und feucht und deswegen fangen die Baumaschinen innerhalb weniger Tage an, richtig heftig zu rosten. Die gehen also innerhalb kürzester Zeit kaputt. Ja. Was hilft da? Der Rostschreck. Rostschreck. Jetzt überall, wo es Rostschreck gibt. Das Klima ist nicht nur für die Baumaschinen schlimm, sondern auch für die Menschen, denn es begünstigt Krankheiten. Tausende Bauarbeiter und Ingenieure erkranken während der Arbeit in dem Gebiet an Malaria, Gelbfieber und Typhus und sterben. Hinzu kommt, dass ein Fluss Teil des Kanals werden soll, der Rio Chagre. Das sind alles so tolle Wörter, die habe ich noch nie gehört. Rio Chagre. Das hört sich an wie so ein schwäbischer Yogalehrer.
Hallo Leute, hi, ich bin der Rio Chagre. Herzlich willkommen, jetzt machen wir erstmal einen Sonnengruß. Hallo Sonne!
Das hat den Vorteil, dass dann noch weniger Land durchgraben und durchbohrt werden muss. Diese Rio Chagre verursacht aber regelmäßig tödliche Überschwemmungen. Durch die Krankheiten und Naturkatastrophen sterben so viele Menschen rund um die Baustelle, dass täglich ein Leichenexpress mit der Panamabahn fährt, um die Leichen aus dem Gebiet wegzutransportieren. Okay, das ist richtig heftig. Alter Falter. Mann, oh Mann, überleg mal, du arbeitest dort. So, jetzt kommt der nächste Franzose. Gustave Eiffel, ja, derselbe Ingenieur, der den Eiffelturm in Paris und die Freiheitsstatue in New York gebaut hat, steigt in das Projekt mit ein und versucht es mit einem Schleusensystem zu retten. Gustave Eiffel. Ich wusste gar nicht, dass man den so ausspricht, weil wir sagen immer Eiffelturm, aber eigentlich heißt es Eiffelturm. Eiffelturm. Die Kosten steigen aber immer weiter. Es wird finanziell kritisch für die Kanalgesellschaft. Das liegt auch daran, dass Lesseps das Budget von Anfang an bewusst niedriger angegeben hat, um mehr Investoren von seinem Projekt zu überzeugen. Das heißt, auch ohne diese ganzen Schwierigkeiten mangelte es von Anfang an an Geld. Jetzt findet er keine neuen Investoren, um die Pleite zu verhindern. Also Geld hat Lesseps zwar nicht, aber er hat Ideen. 1888 gibt seine Kanalgesellschaft Lotterieanleihen im Wert von jeweils 360 Francs aus. Das sind Wertpapiere, die sowohl börsennotierte Anleihen als auch Lotterielose sind. Dadurch können sie jetzt also auch Kleinanleger an der Finanzierung des Kanals beteiligen. Insgesamt kaufen 350.000 Personen diese Scheine. Einige leisten sich mehrere davon, sodass am Ende 800.000 Anleihen ausgegeben sind. Und obwohl dadurch mehr als eine Viertelmilliarde Franc rumkommt, reicht das Geld nicht, um das Bauprojekt fertigzustellen. Das Ungünstigste an der ganzen Sache ist, dass sie nicht legal war. In Frankreich ist es zu dieser Zeit verboten, eine Finanzierung über eine Lotterie zu organisieren. Das hat Lesseps aber nicht gewusst. Noch im selben Jahr stellt sich heraus, dass Lesseps und seine Kanalgesellschaft mehrere Politiker bestochen haben, damit sie das Gesetz ändern und es möglich machen. Das ist damals ein Riesenskandal, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch.
Ah, ich hätte das von dir nicht erwartet, Lesseps. Wirklich. Ich als Franzose bin richtig enttäuscht.
Danach ist das Bauprojekt nicht mehr zu retten. Die Kanalgesellschaft muss Konkurs anmelden. Das ist die größte Firmenpleite des 19. Jahrhunderts und ein harter Schlag vor allem für die vielen französischen Kleinanleger, die die Lotteriescheine gekauft hatten. Sie verlieren damit ihr ganzes Geld. Nach 9 Jahren werden die Bauarbeiten endgültig gestoppt. Lesseps, dessen Sohn Gustave Eiffel, sowie 3 ehemalige Ministerpräsidenten und Dutzende Parlamentarier müssen vor Gericht.
Das habe ich gar nicht gewusst. Gustave Eiffel müsste auch vor Gericht? Ich gehe nie wieder zum Eiffelturm.
Die meisten können es sich wahrscheinlich denken. Die Vereinigten Staaten fanden es von Anfang an überhaupt nicht gut, dass Frankreich so strategisch wichtiges Bauprojekt auf dem amerikanischen Kontinent durchführt. Dadurch, dass so viel schiefgegangen ist, starten sie nochmal einen Versuch, den Bau des Kanals selbst in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, waren sie ursprünglich für einen Kanal in Nicaragua. Dazu kommt es aber nicht, weil die französische Kanalgesellschaft noch krimineller wird, nur damit die Amerikaner das Projekt in Panama übernehmen und dafür so etwas wie Abstand zahlen. Also schließlich ist ja auch schon ein bisschen was vom Kanal gemacht worden.
Ah, so eine Ablöse mäßig. Oh, jetzt wird's ja richtig kriminell, Alter, ist das spannend.
Lesseps Firma besticht also US-amerikanische Kongressmitglieder. Und als es dazu kommt, dass der Kongress entscheiden muss, wo die USA nun den Kanal bauen, stimmt eine Mehrheit für Panama. Das ist ja ein Skandal. Junge, leck mich am Arsch. Das Schwierige für die USA ist dann aber, dass Panama zu dieser Zeit zu Kolumbien gehört. Und Kolumbien will auf keinen Fall, dass die Vereinigten Staaten den zukünftigen Kanal und die umliegende Region kontrollieren. Um das Problem zu klären, organisieren die USA und der Direktor der französischen Kanalgesellschaft 1903 eine Unabhängigkeitsbewegung. Amerikanische Truppen unterstützen Separatisten aus Panama, sodass diese sich dann von Kolumbien lösen können.
Boah, Scheiße. Boah, das wusste ich alles gar nicht. Wie krass.
Alter, die haben... Boah, das ist echt schon heftig. Panama wird also ein eigenes Land und das wiederum wird zu einem Schutzgebiet der USA. Und dafür bekommen die Vereinigten Staaten die Souveränität über den zukünftigen Kanal.
Wow, wow, wow.
Also, das, sorry Leute, ich lese gerade die Geschichte auch zum ersten Mal. Ihr wisst ja, ich versuche das so real wie möglich zu machen. Aber bin gerade echt baff.
Boah, Alter, wie krass.
Einfach nur, weil die den Bauauftrag wollten, haben die gesagt, hey, die müssen doch unabhängig werden, Alter. Weil, wenn es wichtig ist, unabhängig zu werden, dann aufgrund des Kanals. Die Bauarbeiten dauern noch 11 Jahre. Am 15. August 1914 fährt er das erste Schiff durch den 80 Kilometer langen Kanal. Falls ihr euch denkt, Moment mal, der Isthmus war doch 50 Kilometer breit. Da kommt wieder mein Lieblingswort. Warum ist der Kanal 80 Kilometer lang? Ja, der Verlauf des Kanals ist keine gerade Linie. Es gibt Kurven und Schleusen. Und die Buchten im Pazifik und Atlantik sind auch Teil des Kanals. Auf jeden Fall ist der Kanal von Panama bis heute das größte und teuerste Bauwerk der Welt. 6% des weltweiten Seeverkehrs gehen jedes Jahr dort durch. Und eine traurige Zahl dürfen wir nicht vergessen. Insgesamt sind bei der Konstruktion 22.000 Menschen ums Leben gekommen. Okay, das ist richtig heftig. Wahnsinn, Alter. Doch die Geschichte des Panama-Kanals und die damit verbundenen Skandale sind mit der Eröffnung längst nicht vorbei.
Was?
Jetzt geht's noch weiter, oder wie? Panama ist ja mithilfe der USA unabhängig geworden. Doch wenn das damals für die US-Amerikaner ein kluger Schachzug war, wendet er sich schließlich gegen sie. Die Spannungen zwischen beiden Ländern werden immer größer, denn durch den Kanal verdienen die USA Millionen Dollar jährlich und zahlen nur einen kleinen Bruchteil davon an Panama zurück. 1964 kommt es sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen am Kanal. Panamaische Flaggen, die erst seit einem Jahr neben der amerikanischen Flagge stehen dürfen, werden von den Amerikanern wieder entfernt. Dagegen rebellieren die Panamaer. 23 Panamaer und 4 US-Soldaten sterben. Hunderte Menschen werden verletzt. 1978 schließen beide Länder ein Abkommen, wonach die Kanalzone im Jahr 1999 an Panama zurückgegeben werden soll. Was auch geschieht. 25 Jahre später ist die Lage wieder angespannt. Schon vor Beginn seiner Amtszeit hat der US-amerikanische Präsident Donald Trump angekündigt, wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen zu wollen. Wie überraschend.
The fees being charged by Panama are ridiculous, highly unfair, especially knowing the extraordinary generosity that has been bestowed to Panama, I say very foolishly, by the United States. This complete rip-off of our country will immediately stop. It's going to stop.
Übersetzt heißt das Ganze, die Gebühren, die Panama erhebt, sind lächerlich und höchst ungerecht. Ich sage sehr töricht von den Vereinigten Staaten. Diese totale Abzocke unseres Landes wird sofort aufhören. Es wird aufhören. Hier geht es wieder ums Geld. Trump findet die Nutzungsgebühren zu hoch, wenn US-Schiffe da durchfahren. Tatsächlich sind die Mautgebühren alles andere als günstig. Je nach Größe und Ladung des Schiffs kostet die Passage zwischen 150.000 und 1 Million US-Dollar. Also zwischen ca. 130.000 und 850.000 Euro. Alter, das ist ja keine Gebühr, das ist ja eine Paywall. Lecco mio. Wie lange der Panama-Kanal noch Panama gehört und wie er heißen würde, falls die USA ihn für sich einnehmen, wird sich also noch zeigen.
Mhm. Ja,
Also wenn die USA etwas zurückhaben will, ist das nie ein nettes Gespräch. Dann ist das so, hey, könnten wir? Und ein Flugzeugträger fährt rückwärts ins Bild rein. Damit endet die Geschichte eines Kanals, der mehr Drama produziert hat als die letzten drei Staffeln von Game of Thrones. Das war das Cosa-Kartell und ich bin Özcan Cosa. Der Panama-Kanal zeigt uns, wie verrückt die Weltgeschichte manchmal ist. Ein Land baut ihn, ein anderes Land übernimmt ihn, dann kämpfen sie drum, dann geben sie ihn zurück und am Ende streiten sie wieder um die Gebühren. Der Panama-Kanal ist basically die teuerste Autobahn der Welt, nur dass du nicht überholen darfst und jeder Stau Milliarden kostet. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und lernt Türkisch, damit wir endlich mal miteinander kommunizieren können.
Ja, super. Also, das war doch eine tolle Herausforderung oder eine tolle Challenge. Bis zum nächsten Mal. Bleibt so, wie ihr seid. Ihr wisst ja, ein Sprichwort sagt ja, ja. Tschüssi.
Cosa Kartell ist ein Podcast von RTL Plus. Host bin ich, Özcan Cosa, Redakteurin Lucille Garnier, Audioproduktion und Sounddesign Andolin Sonnen.